Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle oder kurz gesagt FFK, wie ich sie nenne und ihr hoffentlich bald auch. Wie immer gilt, abonniert uns auf allen möglichen Channels, die es gibt, iTunes, Spotify, Deezer und so weiter. Heute reden wir über den Film, den ich fast als Kinoereignis des Jahres bezeichnet hätte, aber es ist ja eigentlich mehr oder ein Streaming-Ereignis, weil der Irishman von Martin Scorsese ja bis auf wenige Ausnahmen als Stream in diesem Jahr anläuft. Er hat sich später herausgestellt, dass viele auf diesen Film hingefiebert haben. Für die meisten war er zumindest bis zum Spätsommer Once Upon a Time in Hollywood von Quentin Tarantino der meist erwartete Film. Jetzt wird Scorseses Drama über einen Hitman schon fast wieder von Sam Mendes' 1917 Kriegsdrama abgelöst. Aber viele sehen in diesem Film noch ein haushohen Oscar-Favoriten. Viele sagen, es könnte Scorseses letzter Mafia-Film sein. Das denken wahrscheinlich die meisten Leute, weil er relativ alt ist, so wie seine Schauspieler. Aber Arne, ich frage mich jetzt, bin ich vielleicht ein bisschen zu jung, wenn ich nach diesen 3,5 Stunden Irishman das Gefühl hatte, dass ich mich irgendwie ein bisschen gelangweilt habe? Also liegt das Problem bei mir?
Ja, oder wir sind schon zu alt möglicherweise für den Film. Ein Film ja übrigens, der vom Alter selbst handelt, vom Vergehen der Zeit. Und ein Bilderreigen, eine Art Chronologie, also erzählt in Rückblenden, über 50 Jahre ja sogar zurückreichend bis zum Zweiten Weltkrieg, in dem dieser Irishman, gespielt von Robert De Niro, Frank Sheehan, in dem erzählt wird, wie dieser Irishman, der früher ein Lastwagenfahrer war, also im Zweiten Weltkrieg Soldat, 4 Jahre, Anzio, berühmte Schlacht auf Sizilien. Das ist seine Verbindung zum Italienischen. Er lernt dann Joe Pesci kennen, etwas später, in den 50er Jahren, der ein undurchsichtiger Mafioso ist. Und deshalb war es auch nötig, dass im sogenannten De-Aging-Verfahren.
Den Begriff haben wir alle jetzt in diesem Jahr erst kennengelernt. Genau. Ne?
Das haben ich wir jetzt, vorher auch. Das nicht. Haben wir gelernt. Es sind ganz wenige Szenen, ist auch nicht sehr gut gemacht, ist nicht glaubwürdig. De Niro sieht trotzdem in der ganz kurzen Szene, die den Weltkrieg zeigt, wo übrigens Frank Sheehan als amerikanischer Soldat auch etwas rätselhaft unerbittlich 2 deutsche Soldaten erschießt, die ihr eigenes Grab geschaufelt haben. Das wird wie also oft bei Scorsese so beiläufig gezeigt.
Das ist doch gerade das Problem. Es gibt in diesem Fall, sorry, dass ich jetzt schon unterbreche, zu viele Sekundeneinblendungen. Gut, diese Kriegsszene mit den beiden erschossenen Deutschen war ein bisschen länger. Zu schnell explodierende Autos. Also die klassischen Manierismen, damals waren es ja keine Manierismen, aber die in diesem Kontext einer ruhigeren Erzählung irgendwie nicht passen.
Es sind Scorseses Manierismen natürlich. Der Film ist so etwas wie ein Rollgriff durch Scorseses eigene Geschichte der Mafia-Filme. Also er zitiert sich, könnte man wohlwollend sagen. Man könnte auch sagen, es sind Selbstplagiate. Das liegt natürlich an der Erzählweise. Es wird wieder sozusagen die Methodologie der Mafia, Morde, Geldverleihens, Einschüchterns, der Bedrohung gezeigt, wie man Waffen verschwinden lässt, wie man Waffen kauft, wie man keine Spuren hinterlässt.
Er hatte da vor allen Dingen auch so 2 Coppola-Szenen eingebaut. Ich fand die ja nicht schlecht, aber mir kamen die bekannt vor. Also einmal die Tatsache, dass der Killer immer hinten sitzt, so wie
Hals gelegt.
Wie am Ende, als es Richtung Hoffa geht, er auch sagt, nein, ich sitze jetzt hinten. Ne, da sagt der De Niro zum ersten Mal, er will hinten sitzen, die Schlinge um den Hals. Und diese Restaurantszene, ne, man platzt in eine Gemeinschaft hinein, der Familie und des Friedens und lässt dann da die Bombe halt irgendwie hochgehen.
Und man geht vielleicht vorher noch in den Waschraum, auf die Toilette, vielleicht, ja. Was auch den, also da sieht man, dass man nicht verfolgt wurde, dass sich niemand da versteckt, und im Übrigen muss man vielleicht sowieso pinkeln. Das ist hier auch nicht sehr glaubhaft erzählt, unter anderem sagt er auch, man muss sich erst den Leibwächter ausschalten, den man aber nicht umbringen muss, oder man hat ja nichts gegen ihn, aber da muss man dafür sorgen, dass der aus dem Weg geräumt ist, was aber hier bei dieser Tischszene gar nicht nötig ist, denn die Familie sitzt um den Tisch, der Leibwächter sitzt daneben, aber er muss ja nur den Quenten erschießen und dann sofort das Lokal verlassen, was man auch macht. Und er hat zwei Revolver.
Ja, links, das fand ich rechts. Ganz gut. Und ich fand auch gut, dass er so unsicher gezielt hat. Man hat ja immer so diesen Hitman im Kopf, der ja. So ganz hiesig jemanden hinrichtet, der immer seelenruhig wie ein Terminator, die, sehr schnurstracks und gerade die Waffe hält. Aber De Niros Schiemen war ja irgendwie anscheinend auch ein sehr ein schnell handelnder Schütze, weil er wusste, dass hier die Bullen kommen können.
Ja, aber er schießt, also es wirkt so, als schieße er um sich, also etwas unkoordiniert ja. Und er trifft auch nicht gleich und der Mafioso stürzt dann noch aus der Tür, also ja. der versucht zu fliehen und stürzt sterbend aus der Tür und De Niro läuft im
Hintergrund. Sind wir da nicht gleich bei dem grundlegenden De Niro auch die Aging-Problem, dass ist dieser Figur einfach zu keiner Zeit, auch als er jung sein sollte, wirklich gelungen ist, agil zu wirken? Ich meine, ja. Wir haben ja darüber gesprochen, wie dass das Gesicht teilweise mit der Glättung funktioniert hat, aber der Körper in so einem Kontrastverhältnis stand mit seiner Steifheit. Du kannst ja den alten Körper des 75- oder 76-jährigen De Niro nicht wieder auf jung trimmen.
Ich habe auch nicht den Eindruck gewonnen, dass der De Niro, der 50er Jahre, da vielleicht gerade 40 Jahre alt ist oder Mitte 30, dass da die Gesichtsverjüngung gelungen ist. Er sieht viel zu alt
aus. Joe Pesci sieht gut aus.
Verhältnismäßig. Ja, ist einigermaßen glaubhaft. Aber es sind natürlich, also es wird erst von De Niro, von Frank Sheehan, dem Irishman, im Altenheim in der Rückschau erzählt. Er sitzt also alt und grau und bewegungslos auf einem Stuhl im Altenheim und von diesem Punkt aus erinnert er sich und erklärt, wie das damals war mit der Mafia, übrigens auch mit der amerikanischen Gewerkschaft, mit den Teamsters, die von Jimmy Hoffa, einer legendären Gewerkschaftsgestalt, angeführt wurden. Und Hoffa ist eigentlich die gar nicht so heimliche Hauptfigur, gespielt von Al Pacino. Es gibt einen Film, Hoffa, ein erfolgloser Film, der als Fiasko gilt, ich glaube von 1991 oder 92, Jack Nicholson spielt da Hoffa. Pacino spielt ihn auch natürlich mit den Manierismen, es gibt natürlich Filmaufnahmen und Wochenschau auf Fernsehaufnahmen von Jimmy Hoffa. Und Pacino hat das sich alles abgeschaut, also es ist wieder eine Paraderolle des Method Acting und auch des Overacting, Schreihals. Aber übertreibt nicht so sehr wie bei Duft der Frau.
Genau, also normalerweise fängt er sehr ruhig an und steigert sich dann verbal in so ein Crescendo rein, dass er am Ende brüllt. Das macht er dann nicht, den Hitzkopf spielt er schon die ganze Zeit. Ja. Und ich finde das teilweise, diese Diskussion mit dem der Kleine genannten Konkurrenten, indem sich beide versuchen, gegenseitig diese Entschuldigung abzufordern, die schon sehr niedlich eigentlich war, weil es im Grunde um zwei Heißblüter geht, der eine Italiener und ein Hoffa, ich weiß nicht, ob der gebürtiger Ire war, aber halt, wo die sich gegenseitig für ihre Herkunft her beleidigen und sich gegenseitig eine Entschuldigung anfordern.
Es ist ein Kabinettstück De Niro, Sheehan, ist sozusagen der Adlatus von Jimmy Hoffa. Der ist auch Freund und begleitet ihn, beschützt ihn noch etwas. Der ruft Hoffa und einen Konkurrenten, einen Rivalen zusammen zu einer Versöhnung, zu einem Gespräch. Und zwar in Florida, glaube ich, in Miami. Ist heiß. Und der andere, übrigens bekannt aus Boardwalk Empire, das spielt der Schauspieler, ist da Al Capone. Und der ist auch hier so ein kleiner, ein bissiger und provokant, kommt der zu spät. Und De Niro und Pacino warten am Tisch.
Und man muss dazu sagen, Jimmy Hoffa, Pacino hasst Verspätungen.
Ja, genau. Sagt er immer, genau.
Ne? Keiner darf sich bei ihm verspäten, weil seine Zeit eng getaktet ist.
Und das wird dann da auch gesagt und der ist schon ziemlich aufgeregt, wenige Minuten Verspätung. De Niro will ihn beruhigen und man merkt aber, Hoffa ist schon aufgebracht, will schon gehen und der Irishman sagt, nee, jetzt warte doch, die kommen gleich, das ist doch nicht so schlimm. Und dann kommt der kleine Bursche im Sommerhemd, weit aufgeknöpft, kurze Hosen vom Golfplatz und sagt, also so 30 Grad im Schatten, ist das nicht heiß? Ja, ist so bestimmt in New York eiskalt. Ne? Die kommen aus New York, Little Italy, da spielt manches. Und dann sagt Pacino, sich mühsam beherrschend und schon sehr beleidigt, er sagt scharf und kalt, es ist Sommer in New York. Es ist nicht kalt, es ist Sommer in New York. Und dann beginnt, und das ist ein Kabinettstück, geht mindestens 7 Minuten diese Szene, dann geht es um die Zulässigkeit von Verspätung. Und Pacino sagt allenfalls allerhöchstens 10 Minuten. Eigentlich hat man sich gar nicht zu verspäten. Man hat auch nicht in solcher Sommerkleidung zu erscheinen, sondern im Anzug. Aber allenfalls 10 Minuten. Und der andere sagt 15 Minuten. Man darf sich 15 Minuten verspäten. Das ist statthaft. Ist ja,
dass der Italiener Hoffa vorwirft, dass er als Italiener beleidigt wurde, während Hoffa dem Italiener vorwirft, dass er als jemand beleidigt wurde, den man nicht warten lassen kann.
Ja.
Und da kommt die Nationalität ja ins Spiel. Und das ist eine Sache, die mich zum Beispiel beim Irishman, deswegen der Film heißt ja auch prominent The Irishman, man kann ja immer sagen, er heißt The Irishman, weil Fred Sheen halt ein Ire gewesen ist, aber es muss ja irgendwie auch um seine Herkunft gehen. Die Frage wurde mir da zum Beispiel überhaupt nicht geklärt. Der Originaltitel des Films, also Scorsese ging ja Jahrzehnte schwanger mit diesem Projekt, hieß ja I Heard You Paint Houses. Das war ja der Originaltitel des Films, der kurioserweise auch eingeblendet wird am Anfang, während der Titel Irishman überhaupt nicht eingeblendet wird. Das heißt, er ist irgendwie zurückgekehrt zu diesem Originaltitel, den er dann aber, ich weiß nicht, ob Netflix das nicht wollte oder er nicht durchgeboxt hat. Und ich finde, er Heard You Paint Houses, weil es ja eine verklausulierte Telefon-Auftragsmordsituation ist. Ne? Wenn man sagt, hier, I Heard You Paint Houses, meinen die damit ja, ich habe gehört, man kann sich als Killer engagieren. Dass der Titel sich nicht durchgesetzt hat, war schon komisch und jetzt fokussiert alles auf diesen Irishman. Man weiß gar nicht, was ist denn mit diesem Iren los? Man sagt ja von den Iren immer, Psychotherapie hilft bei denen nicht, die sind immer so stoisch und so weiter, Freud würde sich die Haare bei denen rausziehen und so. Aber das Irischsein an sich war ja nicht so wirklich Punkt der Sache.
Es spielt ja keine Rolle. Also der Irishman ist naturgemäß der Außenseiter, aber das wird eigentlich nicht thematisiert, sondern De Niro sagt im Dialog mit Joe Pesci sogar auf Sizilien und dann sagt Pesci, ich komme aus Catalina und dann sagt De Niro, ja, da war ich stationiert. Ich war da mehrere Monate. So, und er spricht Italienisch und er spricht offenbar perfekt Italienisch. Die beiden, nur bei diesem Dialog sprechen sie etwas Italienisch beim Kennenlernen und parlieren und das ist dann untertitelt. Später wird das nie wieder aufgenommen. An keiner Stelle.
Das ist doch seltsam.
Spricht der Ire noch einmal Italienisch. Aber noch einmal zu I Heard You Paint Houses. Der Film basierte auf den Erinnerungen dieses Frank Sheehan, eine tatsächliche Figur, also war tatsächlich ein Auftragskiller. So wie oft bei Scorsese. Dann wurde das Drehbuch Steven Zaillian gegeben, einem sehr berühmten Drehbuchautor, der Schindlers Liste geschrieben hat. Viele andere, der dann auch Filme inszeniert hat selbst. Allerdings so Horrorfilme, Unterhaltungsfilme eigentlich. Aber der immer geschickte Drehbücher schreibt. Und hier hat er zwar eine routinierte Arbeit gemacht, einen Film von 3,5 Stunden. Also es ist eine enorme Menge an Material. Man müsste nun diese Erinnerungen, I Heard You Paint Houses, von Frank Sheehan wahrscheinlich lesen, um zu überprüfen, wie das Erzählprinzip ist. Ich vermute, dass diese saftige anekdotische Erzählweise über Jahrzehnte, dass die dem Sheehan-Buch, das sicher nicht sehr virtuos geschrieben ist, entliehen ist. Diese Redensart, die so faszinierend ist, bedeutet, dass ein Haus markiert wird. Das war jedenfalls früher so unter Gangstern, dass ein Haus, das Haus eines Todeskandidaten markiert wurde. Und zugleich ist es hier bei Telefongesprächen oder überhaupt, wenn der Auftrag erteilt wird, die Formulierung dafür, dass ein Todeskommando gekauft wird. Ne?
Aber
dass gesagt wird, ich habe gehört, du streichst Häuser an, ja, und dann damit ist der Todesauftrag erteilt.
Also man kann ja nur mutmaßen und steckt ja nicht wirklich drin. Der Film ist nicht nur sein längster Film mit 3 Stunden 29 Minuten, sondern wahrscheinlich überhaupt einer der längsten Filme, die ins Oscar-Rennen um den besten Film gehen. Das ist eine Sache, die Scorsese wahrscheinlich nur bei Netflix hat durchsetzen können. Mir kam irgendwie in Gedanken der Vergleich zu Gangs of New York, der nicht wirklich als gelungen galt. Das war ja so ein Film über kriminelle Banden in der Gründungsphase von New York wann dürfte das gewesen sein? Das weiß ich nicht mehr. Mitte 19. Jahrhundert, also wirklich als die Stadt gebaut wurde.
Ich glaube etwas später, 1870, 80.
Genau. Der Film geht 163 Minuten und sehr prominent war ja der Streit, den Scorsese damals mit dem Chef von Miramax, Harvey Weinstein, hatte, der zu einer Zeit, als Scorsese noch nicht wirklich wieder in der Position war, Ende der 90er, um Forderungen zu stellen, daran bestanden hatte, dass Weinstein ihm vorgeschrieben hat, können wir machen, muss aber geschnitten werden. Die Urfassung war auch über 200 Minuten, so wie jetzt der Irishman.
Ja.
Jetzt geht Gangs of New York 160 und ein großer Kritikpunkt des Films, des nicht wirklich gelungenen Films, war ja auch, dass er komisch montiert sei, dass er eine sehr große Geschichte zu schnell erzählt. Andererseits muss ich jetzt im Vergleich mit dem Irishman dran denken, dass meine kürzere Fassung, auch wenn es unpopulär klingt, beim Irishman vielleicht doch besser gefallen hätte, eine strukturiertere, die vor allen Dingen auch einen dramaturgischen Aufbau hat.
Ja, der Film verliert sich, er ist weitschweifig, er ist zu umständlich erzählt, er zeigt die üblichen Zeitklischees, das ist im Wesentlichen neben dem Zeitkolorit der 50er Jahre, dann die Zeit um 1960, also die Wahl John F. Kennedys, die Mafia-Verstrickungen, immer wieder natürlich die Geschichte, Vater Kennedy hat bei der Mafia die Stimmen gekauft, dadurch haben sie Louisiana oder irgendeinen Bundesstaat gewonnen. Naja, im Norden, jetzt fällt mir der Bundesstaat nicht ein. Aber so, und das wird da dann auch mit ein bisschen Wochenschaumaterial wieder untermauert. Dann natürlich die Ermordung Kennedys, Mondlandung wurde ausgelassen.
Aber das Schweinebucht, Schweinebucht, aber das sind mir zu wenig zeitliche Einblendungen. Das
und es sind genau die immer gezeigt werden.
Kuba,
es sind die 60er Jahre.
Die 13 Tage in Kuba, aber das ist so das Problem. Man ist so durcheinander von diesen De-Aging-Prozessen bei dem nicht wirklich jung gemachten De Niro, dass ich mich gefragt habe, wann spielt eigentlich gerade was? Man weiß natürlich irgendwie, jedes Kind weiß, okay, Kennedy war 63, Schweinebucht 62, meinetwegen Mondlandung. Dann kommt irgendwann die Ansage, Jimmy Hoffa wurde erschossen 1975. Ich wäre niemals auf 1975 gekommen. Genauso wie ich bei dem, als er noch Fleischfahrer war, bei De Niro, als der Pesci erstmals kennenlernt, seinen ersten Auftraggeber, auch niemals auf keine Ahnung wann, 55 oder wann das. Er sieht halt aus, ich hatte gestern die Bilder geschickt, wer Welcome to Marvin gesehen hat, den Film von Robert Zemeckis, der auch in gewisser Weise um optische Veränderungen geht.
Ja.
Dieser Fleischfahrer sieht aus wie eine Comicfigur. Ich kann das nicht einordnen, wann da was spielen soll und welche Zeitrahmen denn und ob jetzt Sheehan, ich weiß gar nicht, als er im Rollstuhl sitzt, war das in den 90er Jahren oder wann war das?
Ja, eben, das wird
das ist doch bescheuert.
Es gibt ja auch keine Einblendung. Man kann nur vermuten, dass es zwar nicht heute ist, aber sehr wahrscheinlich in den 90er Jahren oder um die Jahrtausendwende. Dass dieser Standort, der eigentlich ja entscheidende Ausgangspunkt der Erzählung wird nicht genannt, während oft bei den für Scorsese ja typischen und von Michael Ballhaus auch bekannten Stoppaufnahmen, ne, wenn das Bild stehen bleibt, und da werden bei irgendwelchen Nebenfiguren wird immer eingeblendet, Catweasel, Bolio, starb, wurde 1981,
ja genau,
6 Kugeln in den Hinterkopf, oder starb 1981 eine Nagelbombe unter seiner Veranda.
Aber das ergibt überhaupt keinen Sinn. Warum blenden die das ein, wenn das nicht mit den tatsächlichen Geschichten der Figuren verknüpft wird? Weil das soll ja implizieren, dass das Mafia-Leben immer tödlich endet. Aber das wird bei Figuren gezeigt, die vielleicht eine historische Relevanz haben, aber innerhalb des Films überhaupt nicht geklärt werden.
Ja.
Wir haben von diesen beiden Numbers-Aufzählungen nicht, dass wir wissen, haha, den wird es dann auch irgendwann mal treffen, weil in der Mafia zieht jeder irgendwann mal einen kürzeren. Das ergibt dramaturgisch für den Film überhaupt keinen Sinn.
Es werden ausgerechnet diese Angaben gemacht bei irgendwelchen Nebenfiguren,
Nobody's,
die für die Dramaturgie völlig belanglos sind. Und da kann man sagen, das ist eine Spielerei oder das ist ein Running Gag durch den Film.
Ja.
Es wird aber gleich am Anfang bei der kleinen Rolle einer der Figur von Harvey Keitel wird, ich glaube, Bruno oder so, der eine einigermaßen mächtige Figur ist, hängt mit Joe Pesci zusammen. Der sitzt immer nur in der dämmerigen Bar an seinem Tisch und da wird auch gleich gesagt, Bruno stirbt 1981, wird Arne, mit drei Schüssen
jetzt
umgebracht.
Jetzt weiß ich auch, warum bei den ganzen Promo- und Werbemaßnahmen immer nur mit Scorsese, De Niro, Pacino und Pesci geworben wurde. Im Grunde genommen ist Harvey Keitel ja auch Teil dieses heiligen Quintetts. Der ist ja auch ein Mafia-Man. Und, aber es wurde deshalb nicht mit ihm geworben, weil seine Rolle derart kleingeschnitten wurde, dass er nur ablenkt, dadurch, dass er der prominente Harvey Keitel ist. Ja. Man sieht ihn doch nur drei oder vier Mal im Film. Also er hat eine gute Szene, er erklärt, ich fand die Szene wirklich gut, er erklärt Sheehan, also De Niro, dann irgendwann so, also bei mir wärst du damit nicht durchgekommen. Ja. Du hast einen Joe Pesci, einen Freund, und dann guckt De Niro bedröppelt, wo er sieht, dass er auch intellektuell an seine Grenzen stößt. Das war eigentlich eine ganz interessante Dialogszene, aber Harvey Keitel lenkt nur durch seine Prominenz als Mafia-Man ab, der hätte man auch jemand anders nehmen können. Er fällt einfach unter diesen fünf Leuten tragischerweise total ab. Ich weiß nicht, warum er ihn haben wollte.
Die Rolle ist zu klein für ihn, aber das kann man natürlich auch über den Zuhälter in Taxi Driver sagen. Das ist zwar eine bedeutende Rolle, aber der hat sozusagen nicht viel Text, steht immer nur an der Ecke. Ich glaube, heißt er Sport and Life in dem Taxi Driver. Sport and Life, dieser rüde Typ im Unterhemd, der da immer auf der Treppe steht und der sozusagen der Lude von Jodie Foster ist. Diese Rolle ist ziemlich klein. Die letzte große Rolle war in Mean Streets. Da ist Harvey Keitel noch die Hauptfigur. Später hat dann wurde De Niro der große
Scorsese. Du weißt ja, Fun Fact, dass Anna Paquin, die ja die Tochter von De Niro spielt, ja mit Keitel auch schon im Piano zusammengespielt hat.
Ja.
Da hat sie ja damals, ich glaube, den Oscar sogar gekriegt, ne, als Mädchen im Alter von 8 Jahren oder so. Die haben jetzt im Irishman keine gemeinsame Szene, weil ihre Biografien nicht so viel miteinander zu tun haben. Aber auch Anna Paquin, ich muss gestehen, ich konnte nicht zuordnen, welche der Töchter von De Niro das ist. Und was mir auch nicht klar war, ist, De Niro verlässt ja seine Frau für eine neue Frau, wie danach die Familiensituationen mit Ex-Frau und Frau sind. Also ich finde das Leben von Sheehan nicht wirklich durchleuchtet als Ehemann und es tut ihm ja leid, Jimmy Hoffa erschießen zu müssen, aber das freundschaftliche Konstrukt zwischen den beiden oder warum Sheehan beschließt als stoischer Ehre, okay, ich muss den Job jetzt erfüllen, weil ich meinem Gönner Joe Pesci anhänge, also diese Dreieckssituation, wem die Loyalität gilt von diesen drei, innerhalb dieser drei Leute, wird mir auch nicht ganz klar.
Ja, also das soll natürlich sozusagen ein Tragödienkonflikt sein, dass er sich zwischen zwei Loyalitäten und zwischen seinen wahrscheinlich engsten Freunden, wenn er überhaupt Freunde hat. Aber das sind schon so Männerkumpaneien und es geht darüber hinaus. Ist auch reichlich sentimental, aber zugleich wird es nicht richtig belegt. Also man hat niemals das Gefühl, dass diese Männer wirklich durch irgendwas verbunden sind. Es gibt natürlich so sentimentale Geburtstags- und Weihnachtsszenen. Da sitzt dann Joe Pesci und hat der Tochter, die da noch jünger ist, ist noch nicht Anna Paquin, ein Geschenk gebracht. Ich glaube so weiße Schlittschuhe und dann noch einen großen Geldschein. Und dann sagt der Irishman natürlich, na bedank dich bei dem Onkel. Der so, ist schon gut, er hat sich vorhin schon bedankt, das reicht. Ne? Und da wird ein Familienzusammenhang gezeigt. Die erste Frau Mutter der Tochter wird überhaupt nicht eingeführt, sondern, ist bei einer Autofahrt mit Pesci und dessen Frau mal zu sehen. Aber dann, nach ungefähr einer Stunde, sagt De Niro aus dem Off beiläufig, es gibt nie den richtigen Zeitpunkt, die Frau zu verlassen. Aber jedenfalls, ich verließ sie dann. Damit ist die erste Frau erledigt. Er hatte gerade eine Kellnerin in einem Lokal gesehen, nur gesehen. Und dann sieht man, wie sie ins Motel geht.
Bevor ich es vergesse, welchen Sinn hat diese Autoszene am Anfang, sie führt natürlich dazu hin, dass sie sich an diese Werkstatt erinnern, auf dem Highway hier, weißt du noch?
So hat es begonnen.
Ja, aber danach hätte die Szene enden können. Stattdessen wird wie in so einem Monty Python Running Gag dann immer wieder gezeigt, wie sie dann den Reifen wechseln müssen auf der Autobahn. Ja. Aber diese Szene an sich mit den vier Menschen, die sie dann an die Raucherpause machen und so, die hat ja keinen erzählerischen Sinn. Die führt ja nicht irgendwie zu einer Szene, in der dann irgendwie die beiden ein klärendes Gespräch führen. Nein, irgendwann landen sie ins Gefängnis und Joe Pesci dann im Rollstuhl, wie sie sagen, und dann im Krankenhaus und da kann man dann direkt dann auf so einen Friedhof.
Ja, und man erwartet, dass die Autofahrt im Zentrum stehen wird.
Genau, es ist, am Ende nochmal vorkommt.
Sie fahren von Pennsylvania, von Philadelphia, Pennsylvania, nach Detroit, über Toledo. Und man sieht, wie De Niro auf der Karte alles genau einzeichnet, sich den Weg überlegt, dann macht er einen Kreis um Detroit. Und aber dramaturgisch hat es gar keine Bedeutung. Null. Auf der Fahrt werden nur so ein paar Wäschereien, Juweliergeschäfte besucht. Und Pesci lässt dann seinen Handlanger, den Irishman, abkassieren. Der geht dann jeweils mit einem Umschlag mit Geld, mit Banknoten raus und setzen sie sich wieder ins Auto. Einem wird mal gesagt, sie haben Vorteile, wenn sie bei uns versichert sind. Ne? Auf dieser langen, langen Reise, die 3 Tage dauert, werden irgendwelche Geschäfte da besucht und Pesci muss sich nicht aus dem Auto bewegen. Er hat auch den Frauen Rauchverbot erteilt, ne? kann nicht atmen. Das ist zwar ganz lustig. Und zufällig halten sie dann an einer Stelle, gucken auf eine Texaco Tankstelle und dann fragt De Niro, weißt du noch? Und dann wird wahrscheinlich ungefähr 15 oder 20 Jahre zurückgeblendet und dann trägt De Niro, der noch halbe Rinder ausfährt in einem Kühllastwagen, dann trägt er diese Botenmütze, diese alberne Botenmütze, die zeigen soll, der ist ein Arbeiter und fährt diesen Lastwagen und genau an der Texaco-Tankstelle ist irgendein Riemen gerissen an dem Bus und da hat er zum ersten Mal diesen rätselhaften Italiener getroffen, der hat ihm nämlich gesagt, wie er weiterfangen hat, er hat den Keilriemen repariert.
Also wie kann man denn daraus irgendwie so eine väterliche Beziehung knüpfen, nur weil er also ein kleiner älterer Mann hilft, den Keilriemen richtig zu stopfen? Das ist auch
ein bisschen wichtig, tourisch.
Ja, und er nennt auch seinen die Hände dreckig trotz seines Anzugs. Ja.
Aber bring Junge. Und der Junge sieht aus wie...
Wie 60.
Gestern habe ich an dich geschrieben, 50. Ja. Sieht aus wie 50, der Junge. Und er sagt, Junge... Aber bring morgen den Truck zur Garage, zur Werkstatt. Als wüsste das nicht jemand, ne, der nicht nur wie 50 Jahre aussieht und eine Mütze trägt, sondern der regelmäßig Rinderhälften ausfährt.
Ja.
Ne? Und er sagt dann seinen Namen nicht, das soll das Geheimnisvolle sein, er antwortet nicht. Der Irishman sagt seinen Namen und ihrer, das sagt er zunächst nicht. Und daraus geht dann eine Freundschaft hervor, bei der man aber eben nicht begreift, abgesehen davon, dass dieser Rinderhälften-Botenjunge natürlich Pesci nützlich ist. Aber dass er nützlicher ist als andere, das wird nicht belegt, dass er effektiver ist, dass er vielleicht Punkt schlauer ist.
Ja, auch der ist normalerweise, wenn du zum Mörder wirst, für die Mafia, dann muss dir irgendwas dafür gegeben werden, was dein Leben aufbessert. Du siehst den Irishman nie in einer Villa, er kriegt keine besseren Klamotten, es gibt also keinen Tony Montana-Faktor. Ja. Und das Problem ist einfach, es wird nicht ganz klar, warum der Irishman diesen Karriereweg eingeht. Gut, klar, keiner will Fleischfahrer sein, man verdient natürlich viel weniger. Aber dadurch, dass nie geklärt wird, welchen persönlichen Reichtumssinn oder so der Irishman dadurch bekommt, muss man ja denken, gerade im Zusammenhang mit der Flashback-Szene aus dem Zweiten Weltkrieg, dass als er die beiden Deutschen tötet, dass er einfach erkennt, dass sein bester Job das Morden ist oder halt eine perverse Lust bedient und dass man diese Figur dann halt auch nicht irgendwie eine, für die man einstehen möchte. Es geht einfach nur darum, dass der Mensch erkennt, okay, ich kann halt problemlos Leute töten und dann mache ich das, aber es wird überhaupt nicht klar, welchen Ruhm oder Reichtum er daraus zieht und das ist ja auch ein Problem. Es ist natürlich immer müßig, den Film jetzt mit Der Pate zu vergleichen oder mit Goodfellas, also mit richtigen Meisterwerken, aber diese Mafia-Filme hatten eine konkrete Mafia-Struktur, die erklärt wurde. Du wusstest, welche Familien mitgespielt haben, du wusstest, wer wen nicht mag, du wusstest, mit wem man sich nicht anlegen darf und du wusstest, wie du reich werden konntest.
Ja.
Und das hat in dieser Aufbearbeitung, man weiß irgendwie, dass der Gewerkschaftschef Hoffa, der ist irgendwie auch, steckt irgendwie auch mit drin, ist auch eine linke Sau, dann gibt es den Kleinen aus Florida, aber deswegen, es gab die eine Szene mit Joe Pesci und De Niro, als er schon ankündigt, Hoffa wird wahrscheinlich einen Löffel abgeben müssen, das geht so nicht mehr weiter. Und De Niro zu ihm sagt irgendwie, ja, aber Er konnte immer mit Problemen umgehen. Ja. Und dann sagt Pesci doch zu ihm, nee, mit denen nicht mehr. Wo du weißt, es ist jetzt eine Mafia-Struktur mit eingeschaltet, wie die von oben kommt. Und es wird überhaupt nicht erklärt, wer da die Rolle spielt.
Ja. Also da soll eben das große Epos zum Kulminationspunkt kommen und zum Tragödienkonflikt. Und das wirkt etwas oktroyiert. In Goodfellas etwa ist es ja so, dass es wird eine Aufstiegsgeschichte erzählt. Da ist De Niro der väterliche Freund. Und der Parvenu, es wird gezeigt, wie der Parvenu, der noch jung ist, sich hocharbeitet, immer mehr geschätzt wird, der enorm wütend, temperamentvoll, brutal ist und aber auch absolut charismatisch. Und da kann man begreifen, weshalb er es ganz nach oben schafft und er verfällt im Wahnsinn, im Kokain, hat Halluzinationen.
Weil er jung und formbar ist.
Ja.
Und De Niro fängt ja schon als 50-Jähriger an.
Genau. Und er ist nicht charismatisch, er bleibt Kleinbürger. Er ist Arbeiter, wird dann zum Kleinbürger und es ist einfach nicht erkennbar, warum er genau der richtige Mann ist. Er wird gar nicht wie ein hartgesottener Profi. Er ist ein Handwerker des Todes. Er erledigt das, was nötig ist. Er macht es einigermaßen ordentlich. Er wird dafür gelobt. Er ist irgendwie ein sozusagen mildes Temperament. Er hört zu, lässt sich zwar nicht beleidigen, aber es ist auch nicht so, dass er eine große Nummer wäre. Man hat ihn ganz gern um sich. So, damit ist er aber eigentlich nicht das Zentrum des Films, sondern er ist eine Gestalt, die immer dabei ist. Ich dachte, bei einigen Momenten, immer da, wo historische Momente gezeigt werden, dieser Frank Sheehan ist eigentlich Selig aus dem Film von Woody Allen und ein bisschen auch Forrest Gump. Der steht immer irgendwo herum, während Hoffa ein Eis isst und im Fernsehen wird gerade bekannt, gegen das Kennedy erschossen wurde oder warum da die Schweinebucht ein Debakel war. Es wird immer von Fernsehköpfen in Schwarz-Weiß erklärt. Ja. Und dieser Sheehan ist ein Statist, der merkwürdigerweise neben Al Pacino und Joe Pesci im Mittelpunkt dieses Films steht und dann im Altenheim allein sitzt und sich an die Zeiten erinnert. Also das ist eigentlich auch eine einfache Konstruktion und die Reminiszenzen etwa auch an Mad Men, an die Sopranos natürlich, sind unabweisbar und an Scorseses eigene Filme. Wie oft fühlt man sich erinnert an Casino?
Die explodierenden Autos,
ja,
so die Autos, die in den Fluss geworfen werden, aber auch dann halt irgendwie der schnelle Kopfschuss und so weiter. Es gab eine Szene, die, man hat ja oft bei Scorsese, du hast die Freeze-Frames, du hast dann irgendwie auch mal Splitscreen, du hast die langen Kameraeinstellungen und so weiter. Ich finde ihn technisiert eigentlich relativ altmodisch aufgenommen, vielleicht gar nicht unbedingt so typisch zu dieser schnellen Art, wie zum Beispiel beim Wolf of Wall Street und so weiter. Es gab tatsächlich einige visuelle Szenen, die ich ganz gut fand, die nicht so typisch waren. Es gibt ja eine Attentatsszene, die in Zeitlupe gedreht wird, in der Attentäter von so drei Polizisten auf den Boden gerissen wird, vielleicht kannst du dich noch dran erinnern.
Ja,
die wirkte sehr originär wie eine Aufnahme aus den frühen 70ern. Ich mache das immer an den Koteletten-Cops immer fest,
ja,
diese untypisch wirkt. Und das fand ich dann irgendwie doch ganz nett gemacht.
Es gibt eine Aufnahme von dem Attentat auf Ronald Reagan, das war glaube ich 1981.
Ach, die gab es auch noch, ja. Okay.
Da, ich glaube, dass dass solche Szenen immer auf dieses gefilmte Attentat zurückgehen, weil man da in der Hektik doch erkennen kann, dass jemand auf den, übrigens ja auch der Mord an dem Kennedy-Attentäter, der schon gefasst
Oswald.
Ja, genau. Und da kommt Jack Ruby. Ja. Und man sieht, wie die Waffe nach vorne sehr gestreckt wird. Bild, ja. Lee Oswald erschossen wird. Also vor laufender Kamera, während der Oswald abgeführt wird. Und 1981, Hinckley hieß, glaube ich, der Attentäter. Da sieht man, wie die Leibwächter.
Achso, du meinst jetzt die Dokumentaraufnahmen und nicht, dass sie im Film zu sehen waren. Wirklichkeit. Ja, ja. Die werfen sich alle auf Rake drauf, das kenne ich auch.
Genau. Ja. Und dann die Hektik und wie die Kamera wackelt und so. Und ich glaube, darauf gehen all diese diese nachgestellten Attentatsszenen zurück. Und natürlich sozusagen der Mythos oder der Topos. Ein amerikanisches Attentat. Ne? Der amerikanische Attentäter, der mit der Waffe auf den auf das Opfer zuläuft, und da sind immer Leibwächter und da werden noch zwei angeschossen, und Reagan wurde ja auch nur angeschossen und verletzt und wurde ja nicht umgebracht bei diesem Attentat. Aber das ist natürlich der Topos. Es werden auch hier wieder die Waffen erklärt, ob eine 45er ist zu laut, die 38er ist zu groß, die 33er gilt als Frauenpistole, aber die ist genau richtig für diesen Job. Und das wird auch erklärt, erinnert dann mittlerweile natürlich an Tarantino und Pulp Fiction.
Wenn du den Film einordnen müsstest in das Gesamtwerk von Scorsese, zwischen welche beiden würdest du ihn packen?
In der Art, in der Machart, in der
Qualität. Wenn du Ranking machen würdest seiner besten Filme, dann wäre er wahrscheinlich nicht in deinen Top 10 der Scorsese-Filme. Aber zwischen welchen beiden würdest du ihn einordnen? Ich habe auch über nachgedacht. Ich könnte es total schlecht sagen. Ich finde ihn für einen Film, in dem Scorsese die Mafia erklärt, zu langweilig. Ich weiß, langweilig ist im Grunde ein blödes Wort, um einen Film zu beurteilen, aber ich finde, ein Film sollte nicht so langweilig sein, nur weil er eine echte Geschichte erzählt. Das wäre vielleicht sein Vorteil bei Stoffen wie Casino oder bei Goodfellas, die auch Vorlagen hatten, an die er sich auch ein bisschen freier so dran gehalten hat. Ja. Also ich habe mich eigentlich selten bei einem Film gelangweilt, aber nachdem Silence schon so langweilig gewesen war über diese beiden Priester, die in Japan verzweifelt versuchen, eine christliche Kirche aufzumachen, habe ich mich doch schon ein bisschen erschrocken darüber.
Naja, es gab noch keinen langweiligen Mafia-Film von Scorsese, und man kann vielleicht sagen, es gab noch keinen langweiligen, dramatischen Film, der nicht Kundun oder Silence ist von Scorsese. Aber indem ich das sage, strafe ich mich selbst Lügen, denn manche werden sagen, dass Age of Innocence ein zwar schöner, aber auch langatmiger Film ist, und viele der späteren Phase, Aviator etwa, möglicherweise auch kein aufregender Film. Und er hat natürlich auch untypische Filme gedreht wie Alice Doesn't Live Here Anymore, einer meiner Lieblingsfilme, von denen aber andere sagen, von 1975 mit Alan Burstyn, das ist ja ein merkwürdiger Film, wie Boxcar Bertha einige Jahre zuvor. Boxcar Bertha, auch so ein halber Frauenfilm sozusagen, auch nicht sehr typisch für Scorsese. Das sind Filme, die in seinem Werk gar nicht vorkommen oder die man nicht als typische Scorsese-Filme bezeichnen würde. Ne? Anders als die üblichen Raging Bull und Casino. Und
da gibt es in den 80ern auch noch einen, den man oft vergisst, After Hours.
Ja.
Den ja viele jetzt als Kultfilm bezeichnen, weil er so diese Ed Koch New Yorker Bürgermeisterjahre zeigen, in der die Stadt noch sehr gefährlich gewesen ist und alles auch. Also er hat den Film ja nach King of Comedy gedreht, als der Times Square, wie man immer noch so schön sagt, noch nicht von Disney bewohnt wurde, sondern halt von den Nachtgestalten. Ja. Und der Film ist ja auch durchaus amüsant, aber da könnte man auch sagen, es ist eigentlich kein, also es ist natürlich ein Scorsese-Film, weil er das Manhattan so zeigt, wie es zu seiner Zeit war, aber das Sujet, das als Tragikomödie anzulegen, ja, war auch sehr untypisch. Ja. Ne?
Aber andererseits, diese Filme der 80er Jahre, King of Comedy, After Hours und man kann bedingt sogar Color of Money in Auftragsarbeit mit Paul Newman und Tom Cruise dazu rechnen. Ich glaube, King of Comedy und After Hours, das sind New York-Filme. Und es sind realistische New York-Filme. Und es sind eigentlich sozusagen noch Filme der 70er Jahre, der späten 70er Jahre, wenn auch After Hours, die Szene, wie man so sagt, ne? Times Square und so weiter, oder so Künstler, ich weiß nicht, Greenwich Village oder was ist das, Tribeca?
Ja, die gehen dann irgendwann, ja. Genau, die gehen, ich weiß nicht, auch so oder Tribeca ist, die gehen dann auch noch mal in so einen Nachtclub,
Soho,
den es dann wirklich gab und so weiter, wo man dann reingekommen ist oder nicht.
Aber so die Machart und die beiläufige Inszenierung, die Aufgeregtheit
dieses Films. Eine große Szene bei After Hours, ganz kurz, die einfach zeigt, dass Scorsese einfach weiß, was man in New York machen darf und was nicht. Es gibt eine Szene, in der Griffin Dunn, der den Hauptdarsteller spielt, ja kein Ticket hat, aber schnell in die U-Bahn will und dann das macht, was man in jedem zweiten schlechten Film sieht, nämlich über das Drehkreuz springt. Und dann springt er über das Drehkreuz und dann steht augenblicklich ein Kopf vor ihm, vor dem er dann sofort wieder zurück versucht, wieder zu fliehen. Und das zeigt ja einfach auch, dass Scorsese weiß, mit welchen Klischees man nämlich dem Springen über das Drehkreuz durchkommt und welchen nicht. Ne? Also er zeigt, Leute, so wie ihr New York darstellt, so läuft die Stadt dann halt doch nicht.
Ja, das er kennt die Stadt natürlich genau, hat immer wieder erzählt von der Kindheit in Little Italy und er eigentlich Stubenhocker, der immer die Filme geguckt hat und viel gelesen hat, kränklich auch, Asthma. Und Asthma in New York City, das erklärt ja sozusagen seine Kurzatmigkeit, seine Hektik und das schnelle Sprechen und überhaupt das Temperament dieses Mannes, der im Übrigen auch ein ziemlich langweiliger, misslungener Film, New York, New York von 1977. Und da auch untypisch. Er wollte das Musical, er wollte den Vincente Minnelli-Film drehen. Ne? Und also ein Hommage an die alten großen Filmmusicals von Vincente Minnelli, auch Busby Berkeley und 30er Jahre. Und in der Zeit war er auch schwer kokainsüchtig. Ist unendlich fasziniert, die Freundschaft mit Robbie Robertson, hat ja den Film über The Band, The Last Waltz gedreht, kannte Robertson schon vorher. Die beiden haben nächtelang in Los Angeles in Scorseses Haus gesessen und Filme geguckt, im privaten Vorführraum von Scorsese. Und Robbie Robertson hat, ich glaube, spätestens von Call of Money an, hat er immer die Filmmusiken besorgt oder jedenfalls die Scores, die Soundtracks zusammengestellt. Also auch fremde Musiken. Nicht so viel selbst geschrieben, sondern nur Interludien und
Gelenkstücke. Zuletzt beim Wolf, ne? Wolf of Wall Street hat er ja auch, glaube ich, auch eine Eigenkomposition gemacht, den Wolf of Wall Street Chan, den ja Matthew McConaughey einführt, indem sie auf die Brust haut, ne? Ich weiß ja, du bist ja kein großer Fan vom Wolf. Ich mochte den Film ja, wegen seiner Schrillheit. Ich fand auch Leonardo DiCaprio angemessen und De Niro und DiCaprio nähern sich ja an, was sozusagen die Frequenz angeht, in der sie mit Scorsese drehen. Gibt praktisch so ein inoffizielles Ranking. DiCaprio 6 Filme, De Niro 8. Jetzt gibt es da bald einen neuen Film von De Niro, in dem beide jetzt erstmal zusammenspielen unter der Regie. Würdest du sagen, dass bei De Niro, dass es wieder so ein Aufflammen der alten Magie gewesen ist, zwischen Scorsese und De Niro stattfand? Die haben ja, glaube ich, zum letzten Mal in Casino zusammengespielt, 1995. Ich fand De Niro, ehrlich gesagt, in manchen Szenen recht gut. Also gerade, wenn man nur seinen Blick gesehen hat und die Verzweiflung, dass er seinen Auftrag zu erfüllen hat, da hatte er so eine Ruhe in sich. Aber ich fand ihn manchmal auch ein bisschen zu Vito Corleone-mäßig, indem er halt so den, ja, du weißt, der Italiener gemacht hat. Also ich bin mir da nicht so sicher, ob er mir gut gefallen hat. Ich finde ihn eigentlich immer besser als DiCaprio bei Scorsese, weil DiCaprio macht ja immer auf 180 Modus und durchgeschwitzt. Aber De Niro hat mich eigentlich in den Szenen, in denen er nicht geredet hat, und in denen er nichts machen musste, fast noch besser gefallen als in allen anderen Momenten.
Ja, De Niro spielt diesen Iren auch wie diesen armen Tölpel, das Würstchen in Jackie Brown. Er spielt ihn genauso stoisch, also fast genauso dumpf, den Mund verziehend, also so mit so gefrorenem Mund, mit dem starren, versteinerten
Blick. Also wie eine Gesichtslähmung eigentlich,
ja,
kann man nicht anders sagen.
Kann man sagen, und er presst die Lippen aufeinander. Das Manierismus, den man auch in diesen Komödien, die Schwiegereltern und
meine
ich,
Braut, oder Miete Vater
Fockers,
und
genau. Und da hat er auch diese grimmige, stoische Miene gezeigt. Und offenbar hält er das für sein schauspielerisches Mittel der späteren Jahre, für diese älteren Männer. Oder er stellt sich den Iren als einen solchen Stoiker vor, der ja auch dann in so auch sopranoartiger Manier den Bauch rausstreckt und die Schultern so merkwürdig nach vorn hält. Also das hat er sich so antrainiert für diese, also so stellt er sich diesen Mann vor. Ne,
der dann also du kannst ja nicht mit 50 rumlaufen. Das macht er ja schon als, in Anführungszeichen,
ja,
Junge.
Das macht er schon, ja, das schon der Jüngere steht so steif, versteinert da herum und zuckt mit den Schultern, wie du es vorhin richtig gesagt hast. Ich bin nur der Fahrer, was kann ich dafür? Christian Brückner, der Synchronsprecher, der berühmte Synchronsprecher, der schon ganz lange der Taxi Driver schon synchronisiert hat. Ich glaube, er hat De Niro noch nicht gesprochen, Mean Streets 1973.
Ich glaube auch, das war der erste, ich glaube, er hat
Taxi Driver genommen. Ja. Und es ist eigentlich ein festes Christian Brückner, ein Wiederhören dieser Stimme. Man freut sich, dass man die Stimme
noch einmal hört. Er ist doch auch der Natur-Doku- und Hörbuch-Brückner.
Ja, mittlerweile natürlich.
Ich finde seine Erzählstimme dann noch besser, wenn er tatsächlich wie im Irishman halt Geschichten erzählt aus dem Off, anstatt wie im Dialog zu sprechen.
Ja, denn da muss er auch nuscheln, muss ein bisschen schrill sein, muss man hört auch dem Brückner, wie De Niro wahrscheinlich auch im Original, das Alter an. Aber so, das hat mich so angerührt, dass auch eine gewisse Brüchigkeit schon in dieser wohlbekannten Stimme ist. Und man merkt, auch Brückner ist 70 Jahre alt, ne, wie De Niro. Sind gemeinsam gealtert und manches, natürlich wird auch da über der Musik gesprochen, manchmal die Musik setzt schon ein und es wird noch immer Dialog gesprochen, wie das typisch ist, dass das Überlappen, nicht so sehr wie bei Robert Altman, aber wie man es von Scorsese auch kennt, aber mittlerweile kennt man es eben nur noch als Manierismus. Und
apropos, die manieristische Dialogszene, sie war sehr lustig, aber welchen Sinn hatte sie? Der Fisch auf dem Beifahrersitz. Das war doch es war eine sehr lustige Szene, ja, weil sie ging sehr klar, warum lag hier überhaupt ein Fisch, irgendein Fisch, du musst doch wissen, ob es ein Lachs gewesen ist oder ein Dorsch, und halt so ein bisschen wie bei Tarantino,
ja,
über Nebensächlichkeiten auf hohem Niveau philosophieren und sich den Kopf zerbrüten, obwohl das überhaupt nicht Not tut, weil es halt nur ein Fisch gewesen ist, und diese Szene führt ja auch zu nichts, es ergibt überhaupt keinen Sinn.
Und das ist natürlich auch eher Sopranos, ne? Also mittlerweile ist Scorsese ist sozusagen seit Goodfellas sind ihm die Sopranos dazwischen gekommen. Und die Sopranos.
Genau. Ende der 90er sind, kamen die, ja, und Casino war 95. Und ich glaube, danach hatte er ja keinen richtigen Mafia-Film mehr gemacht.
Nein, Departed ist ein Undercover-Film, genau. Also so bedingt, ist auch ein Gangster-Film, der ja auch ein rasantes Tempo hat, der ganz anders erzählt ist. Ich will noch einmal zurück zu der Frage nach der Einordnung zwischen welchen Filmen. Casino ist hier sicher der Referenzfilm und Goodfellas ist es auch. Und der Irishman ist aber viel schwächer als beide. Ist nur ein Abglanz dieser Filme. Und der Länge halber kann man ihn eigentlich mit keinem anderen Scorsese-Film vergleichen. Möglicherweise mit der letzten Versuchung Christi, der ja auch ganz langweilig ist übrigens. Also da werden wir von langweiligen und merkwürdigen Scorsese-Filmen sprechen. Ne? Aber also deshalb ist dieser Regisseur ja auch so faszinierend mit dem Katholizismus, mit so ganz seltsamen Filmen, mit Meditationen. Dazu kommen ja dann noch all die Dokumentationen über Bob Dylan, der Konzertfilm der Rolling Stones.
Wir haben die kuriosesten Filme total und den kuriosesten Film ja sogar vergessen, den viele ja so gelobt haben, für den er auch Oscar-Nominierung eingeheimst hat, über den aber eigentlich keiner mehr wirklich spricht, weil er einfach total belanglos ist. Das ist der Film Hugo. Wer denkt denn heute noch an Hugo?
Ja.
Er wollte ja unbedingt einen 3D-Film drehen, das ist ihm damit gelungen. Und dann gab es ja immer diese klugen Sprüche von Beobachtern, die gesagt haben, ja, wer das Kino liebt, Der muss auch diesen Film lieben, weil es geht ja auch irgendwie um den Mann mit der Reise zum Mond, der den gedreht hat und so. Ne? Ein Film, ein Metafilm von Kinoliebhabern für Kinoliebhaber. Das, wer diesen Film nicht mag, genau, der kann auch das Kino nicht mögen.
Das ist seine Hommage als Kino und an die Anfänge. Herrlich. Ne? Was natürlich
Ben Kingsley stimmt, als Méliès.
Sein Scorseses, eine seiner gewaltigen Leistung ist auch der Film über das italienische Kino. Ne? Eine Reise durchs italienische Kino, durch den Neorealismus, den er ganz genau kennt und zitieren kann, wie übrigens ja auch diese britischen Schauer- und Gruselklassiker, den er ja wiederum in Kap der Angst, mit Kap der Angst ein Denkmal gesetzt hat. Diese Reise durchs italienische Kino und dann da erzählt er und man sieht, wie er spricht und diese Filme kommentiert, mit welcher Liebe, Detail getreu und man merkt, wie gut er sprechen kann und perfekt von diesen Filmen erzählen kann und eben von dem kleinen Martin Scorsese, der zu Hause saß, asthmakrank und immer erkältet und wie er im Schwarz-Weiß-Fernsehen der 50er Jahre in der elterlichen Wohnung diese italienischen, damals noch nicht so alten Filme des Neorealismus gesehen hat, diese ganz erschütternden, traurigen Filme und wie sehr ihn das bewegt hat. Und das kann ich immer wieder sehen, auch seine Reise durchs amerikanische Kino natürlich, seine Filmgeschichte und die Filmgeschichte des italienischen Kinos. Das ist seine Hommage und Liebeserklärung und so weiter an das Kino. Das kann niemand wie er. Und der Hugo-Film war natürlich so eine Fingerübung. Er hat manche Fingerübungen gemacht, wollte etwas anderes versuchen, was er auch noch beherrscht. Und natürlich beherrscht er alles. Auch das ganz große Panorama wie in Aviator, zugleich Biopic. Ne? Aber ich finde, also das sind sozusagen keine autobiografischen Filme, keine Herzensangelegenheiten.
Er wollte sich eine Technik aneignen.
Oder Wolf.
Er hatte bei Hugo Wolf ist die 3D-Technik auch genommen, so wie Ang Lee jetzt ja auch irgendwie in den letzten beiden Filmen total gescheitert ist mit seinen CGI und 100.000K Auflösungsfilm. Das hat dann einfach nicht funktioniert, wenn man zu sehr vom Erzähler zum Techniker wird. Man kann von vornherein jemand sein, der sowohl Erzähler und Techniker ist, wie Steven Spielberg zum Beispiel, der deswegen auch gute Filme dreht. Oder man macht halt nur eins zum beiden. Aber Scorsese lenkt sich ja immer von sich selber ab, wenn er sich jetzt als Fingerübung, wie du auch richtig gesagt hast, zur Vorgabe genommen hat, etwas zu zeigen, was es so noch nicht gesehen hat. Das kommt zum Glück beim De-Aging nicht ganz, also ist mir irgendwann gelungen, das De-Aging auszublenden, wenn man nicht gleichzeitig den Körper mit dazu gehabt hätte, den man dann irgendwie noch als sich vorgestellt hat.
Ja, und noch einmal, es ist ja insofern nicht geglückt, als man zu keinem Zeitpunkt glaubt, das sei tatsächlich der junge De Niro. Er sieht auch in den 50er Jahren, wenn nicht sogar im Zweiten Weltkrieg, in den 40er Jahren zu alt aus. Der Körper sowieso, der ist nicht agil. Man glaubt es nicht. Und die Struktur des Films ist natürlich ungünstig, weil 5 oder 6 Jahrzehnte durchschritten werden müssen. Das ist nicht zu schaffen. Und in anderen Filmen wird natürlich mindestens ein jüngerer Schauspieler, wenn nicht 2 jüngere Schauspieler genommen, bis dann der eigentliche Hauptdarsteller kommt. Man kann es auch anders sagen. De Niro ist zu alt.
De Niro ist zu alt.
Er ist ein über 70-jähriger Schauspieler. Ja. Man hätte einen 50-jährigen Schauspieler genommen. Mit anderen Worten, man hätte Leonardo DiCaprio genommen.
Und der spielt halt, gerade auch, wo du über Zweiten Weltkrieg nochmal gesprochen hast, also mich hat das wirklich beschäftigt, dass er noch nicht mal ein Psychopath ist, der Spaß daran hat, sondern dass er wahrscheinlich nicht reflektiert genug ist, zu wissen, dass das, was er tut, auch Konsequenzen haben wird. So wie er die beiden Deutschen im Krieg getötet hat, wird später zu keiner Zeit, bis auf seine Tochter von Anna Paquin, überhaupt in Frage gestellt, ob das, was er macht, eigentlich gut ist.
Ja.
Er stellt sich selber die Frage auch nicht. Er hat nie Zweifel an seiner Tätigkeit.
Er ist insofern eine vollkommen stoische Figur, wenn er aus dem Altenheim berichtet.
Und dann nennt man ihn auch The Irishman. Ja. Das ist auch eine Beleidigung für die Iren.
Ja.
Das könnte auch Freud nicht gefallen haben.
Ja, und sicher wurde der Frank Sheehan so genannt, wie andere The Weasel oder Shorty heißen, wurde er Irishman, damit übrigens ähnlich wie Jack Nicholson Departed, ne? Damit erkennbar war, der gehört, ist kein Italiener, gehört nicht zu uns, ne? Der ist dann der Ire, so wie es auch immer heißt, der Deutsche oder der Spanier oder so the Mexican oder so. Aber das Irische kommt hier, spielt überhaupt keine Rolle, die Herkunft nicht. Die 4 Jahre im Krieg kommen nie wieder vor, was ganz ungewöhnlich ist. Jeder Veteran lebt sein Leben mit den Toten und mit dem Krieg und mit den Erinnerungen. Das ist hier überhaupt nicht von Bedeutung. Der Mann hat keine Skrupel, hat keine moralischen Erwägungen. Ja, man kann fast sagen, er hat gar keine erkennbaren Gefühle. Er und sitzt vor den mächtigeren.
Die Unterhemdszene. Weißt du, es gab sowohl beim Godfather Part 2 als auch bei Raging Bull eine Szene mit De Niro und der Familie im Unterhemd am Tisch, wo du siehst, halt, der lebt auch in seiner Familie. Der kommt von seiner Scheißarbeit nach Hause, kriegt dann sein Essen und so weiter und er redet mit den ganzen Kindern und der Frau. Aber er ist von vornherein einfach wie ein seniler Mensch, der nur im Fernsehsessel sitzt.
Ja, man. Ja, er kommt auch nach Hause, der guckt auch Fernsehen, der sitzt auch am Tisch und einmal steht Paquin, die Tochter, dann als im Fernsehen gezeigt wird, Bilder gezeigt werden, Mord in einem Fischrestaurant in der Bronx oder in Little Italy. Und sie weiß natürlich oder sie ahnt, dass es der Vater war, der da auch unbewegt an dem Esstisch sitzt und sie will gerade mit einer Freundin rausgehen, steht in der Tür, schaut, er schaut sie aber gar nicht an und guckt weiter aufs Fernsehbild. Und er ist vor allem, er ist auch ganz desinteressiert an ihr, guckt weiter aufs Fernsehbild, das regt ihn aber auch nicht auf, er weiß, er wird nicht erwischt, die Waffe hat er mal wieder in East River geworfen oder irgendwo hin. Und er befürchtet ja niemals, dass er erwischt werden könnte, dass er von hinten erschossen werden könnte, dass er zwischen die Loyalität und zwischen die Fronten gerät. Also, aber vielleicht ist das Geheimnis oder das eigentliche Thema, um jetzt den Kreis zu schließen, womit wir begonnen hatten, die Perspektive aus dem Altenheim. Er ist derjenige, der überlebt hat, der Graue, der sitzt, die Kamera fährt durch die Gänge, ist auch so, als wäre Michael Ballhaus noch da gewesen und ganz am Ende sieht man dann den Blick von hinten auf diese Gestalt, auf den grauen Kopf und man weiß, jetzt fährt die Kamera herum und dann sieht man De Niro mit der großen Brille, die Haare grau und ein Mann, der da etwa 80 Jahre, vielleicht sogar älter ist. Das eigentliche Thema des Films ist vielleicht, dieser Mann ist alt geworden und deshalb vielleicht auch die Inserts bei all diesen Nebenfiguren, 1979 erschossen, 1980 explodiert, bei einem heißt es dann mal im Bett gestorben, 1990 oder so, aber die allermeisten umgebracht. Frank Sheehan, der Irishman, sitzt in einem Altenheim, er wird im Bett sterben oder im Stuhl. Ne? Es ist die eine Erfolgsgeschichte, die eine Überlebensgeschichte der Mafia und zwar, weil es ein vollkommen unbewegter und insofern geschickt der Mann war. Er hat sich so weit wie möglich herausgehalten, obwohl er ja immer zu Menschen umbringen musste.
Ja, er konnte, genau. Er ist ab und zu in Bewegung geraten, nämlich wenn er um den Block laufen musste, um jemanden zu erschießen. Er hat dann ja auch irgendwie, ich fand den Spruch wirklich gelungen, er hat dann ja, bevor jemand erschossen hat, Hände in die Taschen um den Block gelaufen und hat dann, bevor er geschossen hat, ach, ist kalt hier. Und dann seine Pistole geschossen. Das war eigentlich eine ziemlich gute Szene, weil er irgendwie gezeigt hat, wie er aus der alltäglichen Situation heraus ein Ablenkungsmanöver startet, um sofort, ohne zu zögern, zuschießt.
Ja.
Und das fand ich irgendwie ganz gut. Also der ist, jetzt drauf ankommt, doch auch lebenssmart gewesen. Er wusste, wie er halt irgendwie, er konnte es ja nie gut ausdrücken, aber er wusste irgendwie, wie er in dem Moment Mensch werden musste, um jemanden in Sicherheit zu wiegen, um dann zu schießen. Das fand ich gar nicht schlecht.
Vielleicht war er der Geschickteste, ne? Indem er nicht Anteil genommen hat, sich nie gemein gemacht hat, sondern eben selligartig immer irgendwie anwesend war, aber doch nie in richtiger Verantwortung alles ausgeführt hat, das ordentlich gemacht hat, Kleinbürger geblieben, keine großen Ansprüche. Er wollte gar nichts im Leben. Und was was mich auch begleiten wird, was ich nicht vergessen werde, ist eben diese Erläuterung. Man geht in ein Restaurant, man hat zwei Colts dabei, der Fahrer fährt einmal um den Block, kommt dann zurück, dann kann man wieder einsteigen. Und man geht also hinein und geht vielleicht noch zur Toilette. Das hat auch den Vorteil, vielleicht muss man pinkeln, dann kann man auch gleich erledigen, bevor man mindestens einen Menschen erschießt. Ne? Und dann sagt er in der Situation, aber da war ich schon zur Toilette gegangen. Da musste ich gerade nicht.
Ich musste da an die Szene, haben wir vorhin schon besprochen, aus Coppolas Der Pater 1 denken, als wirklich sehr umfänglich, nicht umständlich, aber sehr umfänglich, der Plan mit Michael Corleone ausgeheckt wurde, wie er den Polizeichef am Tisch erschießt, nämlich indem die Waffe im Spülkasten der Toilette versteckt wird, die er dann, er sagt, ich muss mal auf Toilette, ja. Holt er die Waffe und schießt dann.
Ja.
Ich frage mich, ist es sozusagen ein Kommentar, wie sich die Szene hätte einfach erklären lassen können, indem er einfach reingeht, schießt und wieder rausgeht. Und es ist eine Zufallsszene, weil in vielen Mafia-Szenen irgendwie letzten Endes immer der Mord im Restaurant über der italienisch gestrickten Tischdecke stattfindet. Ja. Also wie ist da die Verbindung zwischen dieser Klassiker-Szene und dieser neuen Szene?
Ich glaube, also es sind ja wahrscheinlich tatsächlich immer diese Lokale. Das weiß man auch nicht, ob es immer Sopranos diese Lokale sind.
Auch. Ist auch ein Lokal.
Genau, das ist auch deiner. Aber ich glaube, und das liegt auch daran, dass man auf all diesen Zeitungsfotos immer sieht, wie die Toten entweder im Restaurant über dem Tisch liegen, unterm Tisch oder vor dem Restaurant auf dem Asphalt. Ich glaube, daher kommt das. Es ist ja nicht einzusehen, weshalb immer in der Öffentlichkeit in so einem Lokal jemand erschossen wird. Es gibt doch ganz viele andere Gelegenheiten. Im Auto oder wenn jemand in den Wald geht.
Die Mykonos-Morde in Deutschland. Lokal. Ja. Es ist immer das Lokal.
Naja, vielleicht zieht es auch an. Es gibt natürlich eine Erklärung. Es wird immer gesagt, es muss laut sein, es muss die Leute erschrecken. Kein Schalldämpfer, sondern die schauen dann, das wird auch in dem Paten gesagt, die schauen dem Schützen dann nicht ins Gesicht, weil sie solche Angst haben. Die hören nur den Knall, den Schuss, sind völlig verängstigt. Niemals würden sie hinschauen, wie sieht der Mann eigentlich aus, der dann ja auch die Waffe gleich fallen lässt und rausrennt. Niemand wird ihn anschließend beschreiben können. Ne? Trotzdem scheint es mir ein Topos zu sein, dass immer ein italienisches, eine Pizzeria oder so ein Meeresfruchtlokal da aufgesucht wird und dass Frank Sheehan dann auch noch sagt, ja, das ist gut, dass er auch noch mit der Frau da ist und mit der Tochter aus erster Ehe, das macht es noch besser, ne? Wenn die anwesend sind. Und dann fürchten die sich auch, ne? Sind noch trauriger oder was. Mir scheint das diese Szene eine ironische Wolte von Steven Zaillian zu sein. Ich glaube, er hat Freude daran gehabt, so eine Szene sozusagen zu parodieren und das zu schreiben und mit dem Pinkeln damit. Ne? Und man kann auch gleich noch da zur Toilette gehen und Wasser lassen. Dafür. Und das, ich glaube, er sagt auch, da fühlt man sich besser oder da fühlt man sich wohler, wenn man vorher noch gepinkelt hat. Man kennt das, ne? Bevor man irgendwo hingeht, möchte man nochmal zur Toilette gehen und man wird vielleicht eine Stunde keine
Aber
Gelegenheit haben.
Aber welchen Sinn hat das, dass De Niro mit zwei Waffen geschossen hat?
Ja.
Das wäre fast wie Western
von gestern. Das ist unnötig, links, rechts. Ja. Und wie gesagt, er schießt um sich, das ist nicht präzise. Mhm. Plötzlich zieht er wild diese beiden kleinen Revolver und vielleicht wollte er mit dem linken den, ist aber unwahrscheinlich, dass jemand mit links auch schießen kann, wenn er Rechtshänder ist, wollte er den Leibwächter aus dem Weg räumen, aber er trifft ja dann mit der rechten Hand auch den eigentlich Gemeinten nicht präzise, sondern der läuft dann noch weg. Also es ist auch eine komische Szene, die aussieht wie also ein Mann kommt in den Saloon und zieht diese zwei kleinen Colts und knallt rum. Das ist gerade nicht präzise gemacht, anders als natürlich Al Pacino im ersten Paten, wenn Michael Corleone.
Es gibt ja noch eine weitere Pate-Szene, wo wir schon bei den Gewaltszenen sind. Der Junge, in Anführungszeichen Junge, De Niro, will ja es für seine Tochter wieder gut machen, die von dem Gemüsehändler geschubst wurde. Das ist ja meistens immer der Gemüsehändler im Tante-Emma-Laden, der Scheiße baut. Und das wäre eine Mischung aus einer Coppola und einer Scorsese-Szene, in der, es war glaube ich auch ein One-Take, in der De Niro den Laden betritt, den Gemüsehändler zur Rede stellt, ihn dann durch die Scheibe schubst und dann anschließend so einen Wink an Goodfellas sein Handgelenk so zertritt auf dem Bordstein. Ja. Also diesen Bordstein basht ihn bloß nicht mit dem Kopf, aber dafür mit dem Handgelenk. Also er hat irgendwie die alten Muster noch benutzt. Ansonsten war der Film ja relativ unblutig für den Scorsese-Mafia-Film.
Ja, also die allerschlimmsten Gewaltszenen, die man aus Casino kennt, gibt es hier nicht. Und man ist ja froh darum. Also das Zertreten der Hand auf dem Bordstein ist ja eigentlich, muss natürlich gezeigt werden, wie brutal der Irishman vorgeht. Aber wir erinnern uns an Joe Pesci in Casino. Da ist, glaube ich, der Kugelschreiber. Und da ist der Baseballschläger in dem Maisfeld eine Szene, die man nicht vergessen wird. Ich habe damals den Film im Kino gesehen und nach anderthalb oder zwei Stunden kommt diese Szene, wie jemand von Joe Pesci, der einen furchtbaren Tobsuchtsanfall hat im Maisfeld oder Korn, ich glaube Maisfeld, vollkommen blutig geschlagen, also vollkommen zermatscht wird und blutig in den Grab geworfen wird. Und da dachte ich, also warum wird das gezeigt? Ich habe den Film im Fernsehen geschaut und da merkte ich, es gibt diese Szene nicht. Diese zwei Minuten wurden drei Minuten wurden herausgeschnitten. Und ich war froh darum. Ne? Das wollte man niemandem zumuten. Es ist auch ganz und gar unerträglich. Und es ist auch nicht, nötig, das zu zeigen. Also um die Mechanik des Tötens zu zeigen, so kann man eine wissenschaftliche Schrift lesen oder eine Dokumentation sehen. Aber hier ist nicht nötig. Es ist auch im Irishman nicht nötig, explizit zu zeigen. Der Irishman erklärt ja sogar die Waffen, die Gewehre und die Pistolen und wie man die entfernt oder wie man mit Zucker, das sind dann Dynamitstangen, glaube ich, wie man Autos in die Luft sprengt.
Genau, wo du das jetzt erwähnst. Sag mal, ich dachte gerade wirklich, ich wäre irgendwie in so einem Tex Avery oder irgendwie in so einem Cartoon mit dem Roadrunner. Also mal ganz im Ernst, ne? Er will doch dann irgendwie mit Dynamit was in die Luft jagen. Hast du jemals eine Dynamitstange gesehen, auf der Dynamite draufsteht?
Ja, das war irgendwie ein Cartoon. In Zeichentrickfilmen.
Ja, das darf doch nicht. Was sehe ich da denn? Ja. Also, damit jeder weiß, so eine komische Stange. Dynamit. Steht Dynamit drauf.
Hab ich auch nie gesehen. Nicht TNT, sondern Dynamite.
Ja.
Naja. Oder TNT ist wahrscheinlich Dynamite. Ja. Heißt es nicht bei AC/DC TNT, Dynamite?
Ja. Ja, ich könnte die Abkürzung jetzt nicht in Langform bringen, aber das ist dasselbe. Und also ich habe sowas noch nie gesehen. Ich habe sowas in einem ernst gemeinten Film noch nie gesehen, dass Dynamit mit Dynamit beschriftet ist.
Diese Szene ist, glaube ich, Anfang der 60er Jahre.
Wahrscheinlich, ja, da war das so ein Plan.
Da gab es Dynamit auf dem Dynamit stand auf der
Stange. Genau, da sollte doch irgendwie so ein Wäschehaus in Luft jagen und dann muss er ja zum Rapport zu Harvey Mini-Rolle Keitel, der eben sagt, so geht das hier nicht. Ne? Ich habe auch Anteile da dran.
Eine kleine Verwarnung. Ja. Ne? Aber ich glaube, also die Anteile an Harvey Keitels, auch ja wahrscheinlich nicht so großer, vielleicht 20-prozentiger Anteil an der jüdischen Wäscherei, wird so entscheidend nicht gewesen sein.
Wir wollten mal eine gute Szene geben wahrscheinlich. Keitel eine Machtszene geben, weil ansonsten hat ja diese Unternehmung, die Wäscherei in Luft sagen, überhaupt keinen dramaturgischen Sinn. Sie dient ja nur dazu, zu zeigen, dass Keitel noch über Pesci steht, aber Pesci De Niro stürzt.
Ja, aber das wirkt tatsächlich etwas popelig und es wird dann gefolgt auch von einer unnötig brutalen Szene. Es wird dann gezeigt, dass De Niro sozusagen wortlos begreift, dass er jetzt denjenigen, der Keitel betrogen hat, der nämlich De Niro den Auftrag gegeben hat, dass der jetzt sterben muss. Und De Niro erschießt ihn dann beiläufig, treffen sich am Abend und schießt ihm ins Gesicht und läuft weg. Das ist auch eine sehr brutale Szene, die aber wahrscheinlich einen einigermaßen realistischen Einblick darin gibt, wie es ist. Ne? De Niro hat die $2000 Vorschuss von dem genommen. Der hat gesagt, aber erzähl's niemandem, ich will mir kein Geld leihen, wenn das erledigt ist und die Wäscherei dann geschlossen wird, dann bekommst du den Rest des Geldes. Der kann es brauchen. De Niro gibt der Familie schon mal $1500 und hat mit den Folgen nicht gerechnet, dass er da Keitel ins Gehege kommt und damit ja auch Pesci. Nur so, nun muss er den Mann umbringen und er macht das offenbar ohne Bedauern. Ne? Also er kannte ihn nicht genau. Das ist wohl wirklich der Handlungsreisende des Todes, ne? Der dann ein Revolver, ja, muss jetzt sein. Ne? So, ist nicht persönlich gemeint. Damit können wir vielleicht schließen. Der große Satz, der immer gesagt wird und aus dem Paten, Michael Corleones Satz, es ist nicht persönlich, es ist nichts Persönliches. Ne? Genau. Und der entscheidende Satz, der nämlich nicht stimmt, der eine Lüge ist, es ist alles persönlich. Aber ich glaube, Frank Sheehan, der Irishman, hat es tatsächlich nicht persönlich genommen. Deshalb sitzt er da in dem Altenheim.
Mhm. Kann man so auf jeden Fall sagen. Liebe Zuhörer, das war die heutige Folge der Freiwilligen Filmkontrolle. Was ich am Anfang gesagt habe, sage ich jetzt nochmal, vergesst nicht, uns zu abonnieren. Abgerechnet wird er zum Schluss, wenn Netflix dann die Streaming-Zahlen vom Irishman veröffentlicht. Den Rekord hält er, glaube ich, Bird Box mit über 100 Millionen. Könnte der Scorsese-Film schaffen. In der nächsten Folge, wir müssen nochmal gucken, müssen uns darüber einig werden, machen wir entweder den großen Jahresrückblick des Jahres 2019 im Kino als auch im Fernsehen. Oder wir widmen uns schon dem nächsten Star Wars Film, dem Abschluss der dritten Trilogie.
Oder beides. Oder
beides zusammen.
Die schönsten Weihnachtsfilme, unbedingt schöne ohne, Bescherung. Oder Kevin. Chevy Chase.
Ja, mit Chevy Chase. Okay, alles klar, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.